Herzlich willkommen zu Folge 3 unseres Mosaikstücke Islam Podcast. Ich bin Daniel.
Ich bin Sophie.
Und ich bin André.
In unserem Podcast hört ihr Beiträge zum Thema Islam, die im Rahmen unserer Vortragsreihe im Projekt Open Mind mitgeschnitten wurden. Unterschiedliche ReferentInnen teilten ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dem Publikum. Wichtig war uns, dass jede und jeder dazukommen und Fragen stellen kann. Wer mehr dazu wissen möchte, findet ganz einfache Infos zum Projekt auf unserer Website www.la-red.eu und auf Facebook und Instagram. Wir bitten euch, an manchen Stellen schlechten Ton zu entschuldigen und kommen zu unserem Vortrag.
Hierbei sprach Dennis Sadik Kirschbaum, Empowerment-Trainer und Vorstandsvorsitzender von Juma e.V. zu dem Thema muslimische Kunstschaffende in DDR und BRD. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vielleicht noch mal ganz kurz ein, zwei Worte zu Juma. Also Juma ist ein Akronym, steht für Jungmuslimisch aktiv, hat vor gut 10 Jahren als Projekt in Berlin begonnen und ist jetzt seit 2017 ein eigenständiger Verein in Berlin. Und mittlerweile gibt es schon einen Ableger in Baden-Württemberg und gerade gründen sich weitere Ableger in Sachsen. Und, wenn man sich die allerersten öffentlichkeitswirksamen Videos von Juma anschaut, dann sieht man dort beispielsweise Protagonisten, die heutzutage sehr erfolgreich in der muslimischen Kunst- und Kulturszene sind, wie unter anderem Menschen von Islam e.V. oder von den Datteltätern. Das heißt, was ich damit sagen will, Juma hat nicht nur von Anfang an versucht, jungen muslimischen Menschen immer eine Stimme und eine Plattform zu geben, sondern wir haben auch immer tatsächlich schon mit den Menschen zusammengearbeitet, die unter anderem die muslimische Kunst- und Kulturszene prägen. Und so ein bisschen bin ich dadurch auf dieses Thema auch gekommen, über das ich heute referieren möchte und freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Genau, also mein Titel, den ich mir überlegt hatte, war muslimische Kunstschaffende in DDR und BRD, muslimische Kunst auf Augenhöhe oder Nische. Und warum überhaupt der Vergleich DDR-BRD? Ganz einfach, es wird keinen Vergleich geben. Also mir geht es gar nicht darum, in dem Vortrag sehr tief in die Geschichte zu schauen und zu schauen, wer hat beispielsweise muslimische Kunst in der DDR ausgeführt, weil es da recht wenig gibt. Trotzdem finde ich es einen sehr passenden Titel, denn muslimische Kunst- und Kulturschaffende nehmen Bezug zu Themen, die aktuell in der BRD wichtig sind, aber die auch schon, beispielsweise politische Kämpfe, auch schon in der DDR, das täglich Brot der Bürgerinnen und Bürger da waren. Und sie nehmen auch Bezug zu Themen, die Menschen in Ost und West eben verbinden oder auch trennen. Und deswegen fand ich das sehr wichtig. Ihr werdet das später im Vortrag hoffentlich noch genau checken, was ich damit meine. Ich versuche mal hier und da dann noch ein paar Hinweise dazu zu geben. Warum Augenhöhe, auf Augenhöhe oder Nische? Mir ist aufgefallen, dass es einige muslimische Kunst- und Kulturschaffende gibt, die in Deutschland sehr, sehr bekannt sind mittlerweile. Das hat sich in den letzten Jahren, finde ich, sehr stark geändert. Allerdings sind die meisten, die halt sehr große öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, gerade jene, die in stereotypisierende Rollen schlüpfen. Und die sind dann halt so Mainstream und passen halt sich einem größeren Publikum an. Und dementsprechend, glaube ich, haben sie auch eine sehr, sehr große Reichweite. Auf der anderen Seite gibt es auch eine ja eher nischige muslimische Kunst- und Kulturszene, die gerade diese Stereotype brechen möchte und denen es noch so ein bisschen an Aufmerksamkeit fehlt. Und ich möchte versuchen, hier in diesem Vortrag beide Seiten immer mal wieder zu beleuchten. Ihr kriegt tatsächlich auch noch eine kleine Aufgabe von mir, weil ich mag interaktive Vorträge mehr als so ja reine Monologe. Deswegen, ich werde heute rund 20 muslimische Kunst- und Kulturschaffende vorstellen. Manche sind, wie gesagt, schon eher Mainstream, manche sind noch sehr nischig. Und unsere gemeinsame Aufgabe kann es dann sein, das ist, glaube ich, auch ganz gut mit Blick auf die offene Fragerunde und das Gespräch nachher dann im zweiten Teil des Vortrages, was für Themen bedienen diese Kunst- und Kulturschaffende? Was möchten sie bewirken und was für ein Potenzial hat diese Kunst tatsächlich? Und als letztes, was kann ich ganz persönlich vielleicht leisten, um eben diese Leute auch zu pushen? Wenn ich denn nach diesem Vortrag beispielsweise sage, Mensch, XY hat mir einfach super toll gefallen. Bevor wir aber richtig einsteigen, wollte ich einen ganz kurzen Exkurs machen, damit ich auch dem Titel muslimische Kunst- und Kulturschaffende gerecht werde. Was ist das überhaupt? Ist das theologisch veranlagt? Ist das kulturell über Jahrhunderte geprägt in dem islamischen Kunst- und Kulturraum? Und ich würde da einsteigen mit dem, was viele Muslime und Muslime als eine der Grundsäulen ihres Lebens erachten, und zwar die Heilige Schrift, die des Koran. Und ich glaube, wir alle hier, die heute zuhören, können ganz viel über den Koran streiten, aber auch gemeinsam, bestimmt gemeinsame Punkte finden. Aber einer dieser gemeinsamen Punkte, da bin ich mir sicher, ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel eine Koranrezitation hören, sie als ästhetisch empfinden. Und das macht irgendwie diese Heilige Schrift so besonders, zumindest auch für mich, dass ich, egal wen ich so etwas vorspiele oder wen ich getroffen habe, der mal eine Koranrezitation gehört hat, der hat gesagt, irgendwie sind da Reimschemata zu hören, irgendwie sind da schöne Melodien. Also irgendwie scheint das schon in der, ich sag mal, muslimischen Seele verankert zu sein, dass man auch Dinge hervorbringt, die ästhetisch sein sollen. Und da habe ich noch ein Beispiel aus der islamischen Geschichte rausgesucht, der also eine Person, die hier in Europa als Rumi bekannt ist, die sehr große Popularität hier auch aufweist, einfach nur um zu zeigen, klar, muslimische Kunst und Kultur hat jahrhundertelange Tradition, hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Sie kann politisch sein, sie kann auch total trivial sein. Und genau, das sollte einfach so ein kleiner Einstieg sein. Dann ist es mir ganz wichtig, nochmal zu sagen, warum braucht es überhaupt muslimische Kunstschaffende? Warum sind die nicht einfach Kunstschaffende? Da ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, durch die zunehmenden Konsum von Medien, von sozialen Medien, die gerade auch Menschen in meiner Generation, also Millennials, ausgesetzt sind heutzutage, verfestigen sich bestimmte Narrative über muslimisches Leben in Deutschland. Einfach weil die Berichterstattung oft sehr einseitig geprägt ist. Und muslimische Kunst- und Kulturschaffende schaffen es immer mal wieder, eben dort andere Narrative aufzuzeigen. Ich sage immer so schön, mit einem Poetry Slam, mit einem Gedicht, mit einem Song, mit einer Ausstellung kann man manchmal in 5 Minuten mehr bewirken als mit 3 Stunden ja, hochprofessionellen wissenschaftlichen Vorträgen oder so. Und deswegen glaube ich, dass Kunst ein wichtiges Werkzeug ist, um die Gesellschaft, um die gesellschaftliche Debatte zu erweitern. Und genau, hier habe ich euch ein bisschen was zusammengestellt. Ich werde da ganz schnell mal durchgehen, was eben gängige Narrative sind. Das kennen wir natürlich auch alle zuhauf, die wir halt oft vorfinden und die muslimische Menschen auch sehr treffen teilweise, wenn sie eben solche Schlagzeilen lesen. Und hier wird auch deutlich, was sind so Themen, mit denen man muslimische Menschen in den Medien und damit auch in der Gesellschaft in Deutschland assoziiert. Das ist eben vor allem Gewalt, das ist Antisemitismus immer wieder, das sind die Fragen der Geschlechterrollen, Gender, Homo- und Transfeindlichkeit, Sexismus, die sogenannte Andersartigkeit, also dass Muslime immer nicht nach Deutschland verortet werden, sondern irgendwie was Fremdes sind, was uns irgendwie etwas wegnimmt und damit einhergehend eben die Unterwanderung, die Veränderung des öffentlichen Raumes, ne, ist das eine Gefahr und so weiter und so fort. Also das sind so diese gängigen Narrative, die oft vorherrschen. Und ich finde, dass muslimische Kunst und Kultur manchmal eben genau diese Stereotype auch bedient und manchmal eben genau nicht. Und jetzt kommen wir schon tatsächlich zu der Auswahl von muslimischen Kunst und Kulturschaffenden, die ich heute euch präsentieren möchte. Und wir fangen an mit der guten Neslihan Capuccio, die einfach eine ganz wundervolle Frau ist, die nicht nur begabt ist im Bereich Visual Arts, sondern eben auch Kleidung herstellt, Modeschauen ausrichtet. Und sie ist einfach eine mega krasse Inspiration für viele, viele junge muslimische Menschen. Fast alle KünstlerInnen, die ich hier zeige, die findet ihr auch genau unter ihrem Künstlernamen auf Instagram oder auf Facebook. Wenn ihr die später euch nochmal reinziehen wollt, recherchieren wollt, dann macht immer schnell einen Screenshot von den Namen und dann findet ihr die sicherlich auch. Genau, dieses Werk hier ist 2013 entstanden und ich glaube, es war für euch sicherlich sehr auffällig. Am Anfang die Zahl 1971, eine klassische Zahl für eben GastarbeiterInnen, die nach Deutschland kommen. Eines der Themen, die wir auch hier in dieser Vortragsreihe schon besprochen haben. Und genau, so viel zu dieser Kunst. Dann habe ich als nächstes die 36 Boys rausgesucht. Und da muss ich ein bisschen was, glaube ich, erklären, denn nicht alle kennen die 36 Boys und können sie so einordnen, wie ich sie einordnen würde. Fange ich mal ganz von vorne an. Also, wir hatten ja den Vortrag zur Migrationsgeschichte muslimischer Menschen in Deutschland hier vor 2 Wochen. Da ging es ja viel auch um die Gastarbeitergeschichte. Und die 36 Boys, das war eine quasi antirassistische Straßengang, die sich in Berlin-Kreuzberg gegründet hatte, die gerade aus migrantischstämmigen Jugendlichen bestand, die in Kreuzberg halt aufgewachsen sind. Und dann Anfang der 90er Jahre ist ja die Mauer gefallen Und Kreuzberg ist ja sehr nah an Friedrichshain. Heutzutage ist ja der Bezirk sogar eins, Friedrichshain-Kreuzberg, speist sich aber tatsächlich aus ehemals West-Kreuzberg und ehemals Ost eben Friedrichshain. Und genau in dieser Wendezeit kamen eben sehr viele Hooligan-Gruppierungen, Neonazi-Gruppen aus Ost-Berlin, gerade aus Friedrichshain, nach Kreuzberg. Und man muss wissen, gerade in zwischen 1948 und 1961, also vor dem Bau der Mauer, sind viele Ost-Berliner immer nach West-Berlin rübergelaufen, vor allem viele Friedrichshainer nach Kreuzberg und haben da gearbeitet, weil es da eben die deutsche Mark statt die Ostmark gab und es gab einfach sehr viele Jobs. Es war einfach sehr, sehr lukrativ. Und dann 61 wurde die Mauer gebaut und viele OstberlinerInnen konnten halt in Kreuzberg oder in West-Berlin nicht mehr arbeiten gehen. Gleichzeitig gab es aber eben viele Produktionsstätten, vor allem in einem Arbeiterbezirk wie Kreuzberg, die von heute auf morgen quasi 70% ihrer Belegschaft verloren haben. Dann kamen mit der Zeit die Gastarbeiter und haben diese Lücke schließen können. Die Betriebe waren happy und alles lief gut. Dann ist eben, wie gesagt, die Mauer gefallen und die Ossis, zu denen ich ja auch gehöre, ich bin ja auch in der DDR geboren, die sind dann natürlich wieder nach Kreuzberg rübergekommen und haben die Geschichten der Alten nicht vergessen. Junge, geh nach Kreuzberg, da gibt's gutes Geld zu verdienen und da gibt's viele Jobs. Und die Ossis kommen jetzt also zurück nach Kreuzberg, haben diese Geschichten von der älteren Generation im Kopf und finden aber ein ganz anderes Kreuzberg hervor, eins, wo eben nicht mehr das Wirtschaftswunder, sondern Massenarbeitslosigkeit ja Alltag ist, in dem es eben soziale Probleme gibt und mittlerweile dann auch ganz schnell 2 Millionen Arbeitslose in der Bundesrepublik. Und das hat zu einer Menge Frust geführt und deswegen gab es ja so eine Art Rechtsruck in Kreuzberg und wüste Straßenschlachten. Und aus diesem Vibe heraus hat sich nicht nur diese Stadtführung entwickelt, die ich unter anderem auch geben darf in Kreuzberg, sondern eben auch die 36 Boys als Straßengang. Das war so eine antirassistische Straßengang, die erstmal es sich zur Aufgabe gemacht haben, Neonazis und Hooligan-Gruppen aus Kreuzberg zu vertreiben. Und nach weniger Zeit, ich denke 1-2 Jahre kann man da nennen, kamen einfach keine Neonazi-Gruppen mehr, weil irgendwann sind die Fronten geklärt, sagen wir mal, ja. Und dann hat die Kreuzberger Regierung, die Bezirksregierung, sich überlegt, was machen wir denn jetzt mit den hunderten Jugendlichen, die sich irgendwie gesellschaftlich engagieren wollen, aber zum Teil militant und gewaltbereit auftreten. Irgendwie ist das nicht so toll. Wie wollen wir da was machen? Und dann hat man angefangen, verschiedene soziale Projekte ins Leben zu rufen. Und eines dieser sozialen Projekte war die Gründung des Musiklabels 36 Boys. Also aus der Straßengang wurde ein Musiklabel. Und dieses Musiklabel hat dann die ersten Straßen- und Gangster-Rap-Tracks in der Deutschrap-Geschichte hervorgebracht. Die sind natürlich sehr rough, also das ist jetzt nicht die tollste, größte, poetischste Lyrik, die man sich vorstellen kann, aber ich würde sagen, das ist die Geburtsstunde des deutschen Straßen- und Gangster-Raps. Und heutzutage macht die Hip-Hop-Community in Deutschland bildet sie die größte Jugendkultur in Deutschland und sie ist einfach total Mainstream-fähig. Also wenn wir uns letztes Jahr die Verkaufszahlen anschauen, dann hat deutscher Hip-Hop mit 70% den Markt dominiert. Also von den 100 meistgestreamten Platten waren letztes Jahr rund 70 Deutschrap-Platten. Also man sieht, daraus ist eine millionenschwere Industrie geworden, die tatsächlich auf der Straße angefangen hat und eben vor allem viel mit den 36 Boys zu tun hatte. Dazu muss man noch wissen, der Gründer des Labels 36 Boys ernannte sich selbst Maxim, das war sein Künstlername, war eigentlich ein türkischstämmiges Gastarbeiterkind, ist aus sehr schwierigen Verhältnissen aufgestiegen und wird für immer in unseren Herzen bleiben. Warum sage ich, wird in unseren Herzen bleiben? Weil Maxim ist tot. Maxim ist eines der bekanntesten Opfer rassistischer Gewalt in Deutschland. Maxim ist an seinem Geburtstag vor rund 10 Jahren mit seiner Frau und seinen Kindern spazieren gegangen und ihm gegenüber kam eine weiße deutsche Person, die ihn rassistisch beleidigt hat. Und Maxim hat nicht so gut reagiert. Er hat zurückbeleidigt und daraufhin hat diese weiße Person ein Messer gezogen und Maxim mit 17 Messerstichen so stark verwundet, dass er an seinem Geburtstag vor den Augen seiner Frau und seinen Kindern direkt verstorben ist. Und Maxim war nicht nur der Gründer der 36 Boys als Musiklabel, sondern auch so eine Art Mentor für die größten Hip-Hop-Künstler, die wir so alle kennen. Also ein Bushido, ein Sido, ein Flair. Die haben alle zu Maxim aufgeschaut und gesagt, das ist unser Lehrer, von denen lernen wir diese Kultur. Und auch heute findest du in den Tracks von diesen Künstlern immer mal wieder den Namen Maxim auftauchen, um eben an sein Leben und an sein Wirken zu erinnern. Und jetzt kommen wir ganz passend dazu zu Mirza Odabashi, der nicht nur der Mann von der wunderbaren Neslihan Capuccio ist, sondern sich eben auch mit dem Thema Maxim, mit dem Thema 36 Boys in seiner Kunst beschäftigt. Mirza Odabashi ist Filmproduzent und er ist sehr bekannt für eben seine sehr politischen Dokumentationen, in denen er versucht, ja, ich sag mal, nischige Themen, die eigentlich keine Nische sein sollten, nochmal aufzuarbeiten. Also er hat einen sehr sehenswerten Dokumentarfilm auf YouTube zum Thema Rostock-Lichtenhagen oder eben einen zu den Anfängen der deutschen Hip-Hop-Kultur. Und dieser Film heißt Leidenschaft. Also ich kann euch diesen Film im Anschluss an diesen Vortrag sehr ans Herz legen. Der ist frei auf YouTube erhältlich. Wenn ihr das Thema vertiefen wollt, guckt euch auf jeden Fall diesen Dokumentarfilm an oder auch die anderen Werke von Mirza Odabashi. Dann kommen wir zu einem Künstler, den ich hier mit aufgenommen habe, obwohl er nicht deutsch ist, beziehungsweise auch, also hier nicht ansässig ist, hier nicht lebt, aber trotzdem auch hier eine gewisse Fangemeinde sich aufgebaut hat und auch in seiner Kunst immer wieder Menschen aus Deutschland, auch vor allem aus Berlin, gezeigt werden. Und ich finde das folgende Video, was, also der macht, ist ein YouTuber, macht vor allem YouTube-Videos. Ich finde, dieses Video ist eines meiner Lieblingsvideos, wenn es um muslimische Kunst und Kultur geht, weil er das einfach bildlich, visuell, aber auch vom Soundtechnischen ganz kurz und knapp gefasst hat und es trotzdem so allumfassend ist. Wenn euch das gefallen hat, checkt die Arbeit von Nadel Nachti ab. Er ist der Einzige, den ich hier in diese Liste aufgenommen habe, der tatsächlich nicht selbst aus Deutschland kommt, aber trotzdem wirkt seine Kunst auch hier auf jeden Fall. Als nächstes möchte ich euch Şerin Basoğlu vorstellen. Sie ist ein Visual Artist und beschäftigt sich vor allem in ihrer Arbeit mit dem Thema Rollenbilder, Gender. Ich finde, gerade was den Bereich Visual Artist angeht, was Ausstellungen angeht, sind muslimische Kunstschaffende immer noch sehr unterrepräsentiert in Deutschland, sehr, sehr nischig unterwegs, obwohl sie teilweise doch, wie ich finde, viele Kunstwerke erschaffen, die eigentlich auch im Mainstream funktionieren könnten und die gar nicht so community-lastig sind. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es auch eine breitere Masse auf jeden Fall interessieren könnte. Dann kommen wir zu den Kollegen Kalimat. Das ist auch ein Visual Artist, der derzeit in Wien wohnt. Und er macht Calligraffiti. Calligraffiti ist eine Kunstform, die noch sehr jung ist. Es ist eine Mischung aus Kalligraphie und eben Graffiti. Und er bemalt Wände am liebsten, also wenn ihr eine Häuserwand habt, die euch gehört am besten, ja, und wo ihr sie ein bisschen verschönern wollt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall bei dem guten Kalimat melden. Ansonsten produziert er auch hier und da Cover für Musiklabels, für Künstler, die eben vor allem in der Musikbranche unterwegs sind. Und ich kann euch diesen Künstler auch sehr ans Herz legen, wenn ihr euch ein bisschen visuell inspirieren lassen möchtet und eben die Kunstform Calligraffiti näher entdecken möchtet. Der Begründer dieser Kunstform kommt ursprünglich aus Ägypten, heißt El Sid, und der geht noch ein bisschen weiter mit seiner Kunst. Der bemalt nicht Wände, der bemalt ganze Stadtviertel. Müsst ihr mal unbedingt abchecken. El Sid, ich finde sein Werk in Kairo sehr, sehr eindrucksvoll. Da hat er ein ganzes Stadtviertel bemalt. Je nachdem, von welchem Punkt von dieser Stadt man auf dieses Viertel schaut, ergibt sich so ein bisschen ein anderes Bild. Total faszinierend. Dann kommen wir zu den Dattelbildern. Das sind wahrscheinlich ja schon sehr bekannte muslimische Kunst- und Kulturschaffende mittlerweile. Die haben vor rund 5 Jahren mit ihrem YouTube-Kanal angefangen und haben mittlerweile rund 400.000 Abonnentinnen sammeln können. Das ist eine sehr beachtliche Leistung, wenn man weiß, dass es in Deutschland nur rund 8 Millionen Millennials gibt, was ja eben ihre Zielgruppe ist. Und haben sie 400.000 abgeholt dafür, dass sie halt ein eher nischiges Thema wie eben muslimische Lebensrealität bedienen, ist das wirklich großartig, was sie da geleistet haben. So, dann kommen wir zu einer weiteren Künstlerin, und zwar Leila El Amaira. Sie ist eine Poetry Slam Künstlerin, die bei dem Verein iSlam eine tragende Säule ist. Und sie besticht vor allem durch ihre politischen Texte. Das heißt, sie tritt regelmäßig auf und hat immer eine sehr klare Message dabei. Einer ihrer größten Auftritte war beim Z2X-Festival von der Zeit vor 2 Jahren. Wenn euch das mehr interessiert, wie gesagt, checkt sie auf Social Media ab und gönnt euch vor allem auch Kunst von iSlam e.V. Wo wir schon beim Thema Poetry und Sprachkunst sind, machen wir auch gleich weiter mit Suleyman Masomi, der ja auch ein Poetry Slammer ist, der tatsächlich auch bundesweit mittlerweile Aufmerksamkeit bekommt, der eigene kleine Bücher veröffentlicht, der eine eigene kleine Show hat, mit der er auf Tour geht. Und ja, ich mag seine Kunst sehr. An dieser Stelle, wie gesagt, wenn euch das interessiert, wenn ihr das spannend findet, guckt euch, wie gesagt, noch viel mehr Kunst von Süleyman Mazlumi im Nachgang an diesen Vortrag an. Ich spiele, wie gesagt, viele Kunstformen einfach nur an, aus zeittechnischen Gründen, damit wir auch noch ein bisschen Zeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dann kommen wir zu einem weiteren Visual Artist, Tasnim Bahdadi, die, ja, wie gesagt, wie ich finde, auch total unterrepräsentiert ist in der Mainstream-Landschaft, denn sie bedient halt auch viel Calligraphy und macht ganz hervorragende Werke. Und ich hoffe, dass diese KünstlerInnen eben aus der Nische herauskommen, weil sie, glaube ich, wie gesagt, auch im Mainstream sehr, sehr viel erreichen können. Genauso verhält es sich mit Isra Abdu, auch ein Visual Artist aus Berlin, die eben sich auch vor allem wieder mit dem Thema Geschlechterrollen und Gender in ihren Werken beschäftigt. Das ist hier das Werk Reda, was ja sehr stark für Furore innerhalb der Community gesorgt hat und ich denke auch, wie gesagt, noch größere Aufmerksamkeit verdient hat. Wenn euch das gefällt, checkt ihre Kunst ab. Da ist noch viel mehr Interessantes zu entdecken, als ich das hier in dieser Präsentation zeigen könnte. Dann kommen wir zu einem Format, was ein bisschen mainstreamiger wieder geworden ist, und zwar Rebel Comedy. Das ist eine Comedy-Gruppe, die mittlerweile deutschlandweit auf Tour geht und große Hallen füllt, also für die Leute, die aus Berlin sind. Ich glaube, die letzten Jahre waren sie immer in der Max-Schmeling-Halle und haben die ausverkauft. Dort ist ja schon eine Hausnummer, sage ich mal. Die Beiträge, die ich hier öfters zeige, also den von Laila oder diesen hier, das Traurige ist, die sind ganz gut redaktionell gemacht, aber die sind selber von NGOs produziert und finden damit nicht so eine große Aufmerksamkeit. Ich würde mir wünschen, dass so eine Beiträge eben bei RBB Kultur, Deutschlandfunk und wie die alle heißen, laufen würde. Und für Rebel Comedy gilt das mittlerweile, die sind halt schon mainstreamig und die kann man mittlerweile ja auch, wie gesagt, fast wöchentlich im WDR sich anschauen. Und ich glaube, da sollten diese Kunstschaffenden halt hin, in den Mainstream, hinein in den WDR. Warum nicht? Dann sind wir auch schon fast am Ende. Es kommen noch 2, 3. Die nächste, die ich euch vorstellen möchte, ist Nimi El-Hassan. Und sie ist eine Journalistin, die vor allem durch das Format Jäger und Sammler in den letzten Jahren bekannt geworden ist. Leider wurde dieses Format eingestellt, aber gestern hat Nimi ein Lebenszeichen von sich gegeben auf Instagram und meinte, dass sie an einem neuen Projekt arbeitet, was schon sehr, sehr, sehr bald online geht. Und es gibt ein aktuelles Video bei dem YouTube-Format SDRGV, wo sie eine Reportage mal wieder angefertigt hat. Und ich habe euch hier einen kurzen Beitrag von ihr rausgesucht, in dem sie einen Poetry Slam vorträgt. Das war bei einer sehr großen Anti-Pegida-Demonstration, die Herbert Grönemeyer unter anderem ins Leben gerufen hat. Und Nimi El-Hassan hat dort iSlam e.V. vertreten und dort Poetry gemacht. In diesem Beitrag hat sie an das Leben von Marwa El-Shabini erinnert. Marwa El-Shabini wurde am 11. Juli im Dresdner Gerichtssaal von einem Mann, den sie angeklagt hatte, mit 18 Messerstichen ermordet. Und dieser Fall hat bundesweit am Anfang nicht so eine riesen Aufmerksamkeit bekommen, aber ist in den letzten Jahren immer bekannter geworden. Und mittlerweile gibt es den Tag gegen antimuslimischen Rassismus eben genau an diesem Tag, um an das Leben von Marwa El-Shabini zu erinnern, aber auch an alle anderen Menschen, die in den letzten 30 Jahren Opfer rechtsextremistischer Gewalt geworden sind und vor allem infolgedessen verstorben sind. Dann kommen wir zu Elif. Elif ist eine Popsängerin, die mittlerweile auch schon ein bisschen mainstreamiger geworden ist, vor allem durch ihre Kollabo, die dieses Jahr erschienen ist mit dem Rapper Samra, hat sie nochmal so einen richtigen Schub bekommen. Aber auch vorher hat sie sich schon so eine kleine Fangemeinde aufgebaut. Ich selbst war vor kurzem, ich glaube vor 2 Jahren, auf einem Konzert von ihr in Berlin in einer ziemlich großen Halle, wo sie auch halt 2.000-3.000 Tickets verkauft hat. Und ich war sehr überrascht über das Publikum. Das waren wirklich, würde ich mal sagen, mehrheitlich Nicht-Millennials, also eher Babyboomer-Generation, Herkunftsdeutsch, und die haben sich köstlich amüsiert über die Musik von Inel, fanden das richtig toll. Und ich habe mir heute hier ein Video von ihr rausgesucht, was die wenigsten kennen. Und zwar covert sie hier einen Pudis-Song. Und Pudis ist so eine alte Ostband und sie inszeniert dieses Lied noch mal ein bisschen neu und gibt dem Lied so eine andere Tragweite zu dem Thema, was eben Zusammenhalt heutzutage bedeutet. Womit aber nicht gesagt sein soll, dass eben die Geschichte dieses Songs oder der Pudis und die Geschichte des Zusammenwachsens zwischen Ost und West dadurch weniger wertgeschätzt wird. Sie gibt denen einfach noch eine weitere ein weiteres Narrativ. Ja, so viel zu Elif. Wie gesagt, großartige Künstlerin, checkt sie ab, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und dann komme ich schon fast zum Schluss meines Vortrages. Nochmal eine Person, die in den letzten Jahren etwas mehr mainstreamig geworden ist. Und zwar kommen wir jetzt zur Schauspielerei. Kida Khuda Ramadan ist vor allem bekannt geworden durch seine großartigen Kinofilme, aber auch durch seine Hauptrolle in der Serie 4 Vlogs. Und die Serie, ja, greift zum einen stereotypisierende Rollen über Menschen migrantischer Geschichte auf, aber bricht auch so ein bisschen mit diesen Stereotypen. Deswegen finde ich das eine sehr, sehr interessante Kunst, die da entstanden ist durch diese Serie. Also für die, die es noch nicht kennen, guckt euch auf jeden Fall 4 Vlogs an. Finde ich ein sehr interessantes Projekt. Dann kommen wir noch zu Fatima Khan. Fatima Khan ist Literaturwissenschaftlerin und hat im Raum Köln in den letzten Jahren unter anderem die Clit Cologne kuratiert. Das ist ein feministisches Literaturfestival. Wenn ihr im Raum Köln seid, vor allem im Frühjahr, nicht zu Corona-Zeiten, checkt das ab. Clit Cologne ist auf jeden Fall einzigartig, wie ich finde, in Deutschland. Es ist, glaube ich, das einzige feministische Literaturfestival, was mir auf Anhieb einfällt, was von einer Woman, von mehreren Women of Color initiiert wird und ja, ein Woman of Color Empowerment-Projekt ist. Deswegen zieht euch das rein, da gibt's ganz, ganz viel Kunst zu entdecken. Und zu guter Letzt, glaube ich, kommen wir zu Zeyna Nassar. Zeyna Nassar ist Berufsboxerin und ist dafür verantwortlich, dass mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit die Kampfbestimmungen im Boxen auf internationaler Ebene auch geändert wurden, dass eben jetzt nun Frauen, die ein Kopftuch tragen, auch im Ring an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Und warum ist sie jetzt hier? Nicht, weil sie Boxerin ist, sondern weil sie nebenbei auch Künstlerin ist. Sie ist Schauspielerin und spielt hier in Berlin am Gorki im Stück Stören. Das ist ein feministisches Theaterstück, was ich euch sehr ans Herz legen möchte. Das Stück läuft immer mal wieder, deswegen schaut einfach mal ins Programmheft, ins Gorki rein. Wenn es mal wieder läuft, schnappt euch eine Karte, geht da unbedingt hin. Genau, so viel zum Theaterstück Stören. Ein Fazit: Muslimische Kunst und Kultur ist ganz oft noch nischig, ist aber total spannend und sollte aus der Nische heraus, auch in den Mainstream, auch wenn eben das bedeutet, dass bestimmte Klischees gebrochen werden, Stereotype auseinandergenommen werden. Und das aber trotzdem, glaube ich, nur dazu führen kann, dass die Narrativen, die wir schon kennen, erweitert werden. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf das Gespräch mit euch und eure Nachfragen.
Gibt es schon mal Fragen bei dem einen oder anderen von euch? Ich würde vielleicht noch ergänzen, ich finde eine Musikerin, die auch noch super in deine Präsentation gepasst hätte, und ich weiß, du hast versucht, Hip-Hop-KünstlerInnen eher bewusst rauszuhalten, weil Hip-Hop eben die Kunst ist, die einem dann am ehesten einfällt, aber die kam auch ganz kurz in einem der Filme vor, die gezeigt wurden, ist die Rapperin Ebo, die ja so ganz klar, also als muslimisch gelesen ist, sich wahrscheinlich selber nicht so bezeichnen würde, ich weiß es nicht genau, aber die ja auch super feministischen und sehr, sehr kritischen Hip-Hop auch macht. Und ich finde, dass sie zum Beispiel als einzelne Frau, die rappt, was im deutschsprachigen Raum auch eher selten ist, also egal als was sie gelesen wird, und auch jemand ist, finde ich, der extrem mit diesen Stereotypen bricht, sondern dann vielmehr kritisiert, was ihr so von außen aufgedrückt wird als Stempel. Die finde ich auf jeden Fall auch super.
Ja, es gibt eine Extended Version dieses Vortrages, da war Ebo noch dabei. Ich habe dann halt ein bisschen gekürzt, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt schon bei etwas über 60 Minuten und das war ja so ein bisschen die Vorgabe, aber klar, Ebo gehört dann natürlich, da gehören auch ganz viele zu. Also wie gesagt, diese Liste, diese Präsentation, die hat gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, die kann natürlich noch um Längen erweitert werden.
Euch hat diese Folge gefallen? Dann hört doch auch in die anderen Mosaikstücke Islam rein. Alle Infos und mehr Folgen findet ihr auf unserer Internetseite, bei Facebook und bei Instagram unter openmind-projekt.
Das Projekt Open Mind, transnational und communityübergreifend gegen Islam und Muslimfeindlichkeit, wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit, durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, sowie der Bundeszentrale für politische Bildung oder des Trägers LARET Vernetzung und Integration e.V. dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Referentinnen die Verantwortung.